Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, der NBA Cup geht in seine finalen Vorrundenspiele. Ist es demnächst soweit? Knockout-Stage, eventuell mit den Detroit Pistons. Unfassbar eigentlich. Ja. Jedes Team hat mittlerweile um die 20 Spiele gespielt. Ein Viertel der Saison ist fast durch. Die älteren Herrschaften ohne Verletzungspause haben gerade einen kleinen Durchhänger. Die Cavs haben ihr Kryptonit gefunden. Die Liga hat ein kollektives Problem mit Houston. James Harden wird eventuell MVP-Kandidat, wer weiß. Sicherlich nicht im Hause Frerks, aber woanders eventuell. Und wir sprechen heute mal wieder ausführlicher über drei Teams, die uns einfach so ein bisschen interessieren. Das sind die Wolves, das sind die Rockets und das sind die Mavs. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der selten Unverbesserliche.
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, mal ganz plump gefragt, was war denn so dein Highlight der letzten Woche?
So im Leben?
Im Leben,
beim Basketball. Ich kann sagen, wir haben einen neuen Staubsauger.
Oh.
Ich nenne ihn Tari Eason. Weißt du, was nämlich der Grund, warum wir einen gekauft haben, ist, dass der Alte den Geist aufgegeben hat. Und wir haben den aber über die letzten Wochen schon noch so teilweise benutzt. Und das war dann immer so, am Anfang war da auch eine gewisse Saugkraft noch vorhanden. Und da hat dann aber, also man hat es richtig gehört, wie er abgebaut hat, wieder auf einmal weniger Energie vorhanden war. Also das Ding war auch uralt. Und jetzt haben wir einen neuen. Und damit, ne, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und das, also, es zieht den Staub an, beziehungsweise zieht den Staub weg, saugt ihn ein, so wie Tari Eason Loose Balls und Rebounds einfängt. Deswegen ist es Tari Eason.
Und hat wahrscheinlich auch dieselbe Energie, steht wahrscheinlich schon bereit, wenn ihr gerade erst dran denkt, ob ihr jetzt Staub saugen könntet.
Absolut.
So ungefähr. Ja, okay, ne?
Das provoziert einen fast schon.
Ja, ne? Also, du saugst jetzt auch öfter, einfach nur aus Freude.
Setz mich ein.
Ja, genau. Ja. Ja, schön.
Das ist ein neuer Staubsauger. Das war mein Highlight.
So ein Staubsauger kann schon Leben verändern. Boah, mein Highlight. Die letzte Woche. Ich hatte einen sehr witzigen Freitagabend mal wieder mit alten Freunden. Das ging sehr lang. Und ich glaube, das Highlight war, dass ich dann am Samstag war der Geburtstag meiner Mutter mit Family und ich hatte aber keine Nachwehen. Und das sind Dinge, die mir eigentlich schon lange nicht mehr passieren. Also, dass da keinerlei Nachwehen da sind. Weil normalerweise, weiß nicht, du kennst es vielleicht auch, normalerweise trinkt man, also manchmal trinke ich auch drei Bier und denke schon so, eins zu viel. Aber da war, also war jetzt nicht exzessiv oder so, aber es war schon so, ich hatte eigentlich schon ein bisschen damit gerechnet, dass ich mich so ein bisschen durch den Tag schlagen muss, aber war alles gut.
Vielleicht hast du jetzt einfach eine Schwelle überschritten.
Und meinst, jetzt, dass jetzt alles egal ist?
Sind ganz andere Möglichkeiten vorhanden.
Vielleicht ist es jetzt wirklich...
Vielleicht hast du deinen Körper darauf gestählt, mit wenig Schlaf, wenig Energie auszukommen und trotzdem zu funktionieren. Und jetzt ist einfach... Das kannst du machen, was du willst.
Ja, jetzt einfach Autopilot an. Und
so stelle ich mir das vor.
Ja, ich glaube so, das wär schön, wenn es so wäre. Ich habe ein bisschen meine Zweifel. Aber die Weihnachtszeit wird ja diverse Möglichkeiten liefern, diese Theorie auszutesten, denke ich. Deswegen ich werde berichten, wie das so weitergeht.
Ich drücke die Daumen.
Ja, das wird gut. Und ich glaube, wir gehen direkt rein, oder? Wir reden jetzt gar nicht mehr lang drum rum.
Ja, ich kann dir nur noch sagen, dass wir in Bremen die Kohle- und Pinkel-Saison...
Ist es soweit jetzt?
Ja, also wobei, nee, stimmt, das war sogar schon das zweite Mal. Nee, dann kann ich es nicht als das Highlight der Woche bezeichnen. Dann reden wir da einfach ein andermal wieder drüber. Ja. Wir können ja jetzt auch über was anderes reden.
Kleines Highlight, oder was heißt kleines, also körperlich klein, aber eigentlich sehr großes Highlight, sind auch Kinder mit Adventskalendern, finde ich. Diese Freude ist schon ziemlich cool.
Ja, bei uns ist es eher eine gewisse Skepsis. Dann auch immer kurz Begeisterung und dann, das tue ich da jetzt wieder rein. Das kann ich ja später rausholen. Okay, also wir sind im Moment in einer philosophischen Phase, sage ich mal.
Okay, nee, bei uns ist schon sehr, sehr viel Vorfreude und dann auch Freude an den Sachen. Und es war am zweiten Advent, war es witzig, weil es war am zweiten Tag quasi, am 2. Dezember. Also unser Sohn, der braucht dann morgens normalerweise schon mal ganz kurz, liegt gerne noch ein bisschen rum und hängt so ein bisschen ab, noch mal ganz kurz, eigentlich noch mal die Augen zu machen. Und gestern wacht er so auf. Und er hat ganz kurz angefangen, wieder sich so ein bisschen umzudrehen, dann so auf einmal, Advent! Und dann war so schnell, konnte ich gar nicht schauen, war aufgestanden. Und ist los. Ja, das ist ein großes Highlight eigentlich gerade, die Weihnachtszeit mit Kindern. Das ist schon schön.
Da arbeiten wir noch drauf hin.
Es kommt. Ähnlich aufgeregt wie Tari Eason eigentlich.
Oder so schnell wie Armin Thompson.
Ja, oder so schnell wie Armin Thompson. Damit ist auch vielleicht direkt so unser Einstieg gesetzt. Die Rockets, die Raketen.
Ja.
Mittlerweile zweitbestes Team im Westen.
Ja, und nah dran.
Am Donnerschlag. Ja. Und den ersten geschlagen. Vor allem auch. Wegen Defense?
Vor allem, muss man so sagen. Also sie sind ja, das letzte Mal, als ich geguckt hatte, zumindest waren sie offensiv, wobei sie haben sich deutlich verbessert. Sie waren ja phasenweise da eher unterdurchschnittlich. Mittlerweile stehen sie da auf 10, obwohl sie immer noch keine Würfe treffen, was irgendwie faszinierend ist, was halt auch dafür spricht, dass so, wenn man Turnover forciert, wenn man Fastbreak läuft und so, dass da trotzdem dann auch noch ein bisschen was abfällt. Aber vor allem ist einfach diese Defense einfach schon ziemlich überragend und auch etwas, ja, wo ich denke, das sieht für mich auch legit aus. Also das, was ich immer noch nicht so ganz verstehe, wie das passieren konnte, aber gleichzeitig auch irgendwie ziemlich beeindruckend finde, ist, dass Alperen Şengün mittlerweile als Ringbeschützer wirklich ziemlich gut ist. Also die ist jetzt nicht alles er. Ich meine, Jabari Smith zum Beispiel hat da schon auch einen großen Anteil dran, aber die erlauben, glaube ich, die drittschlechteste Quote am Ring. Und das ist was, wo ich vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, wenn das ein Kernstück dieses Teams ist und vor allem so der designierte Big Man, dann kann das eigentlich nicht funktionieren, aber es funktioniert. Also das ist schon echt ein krasser Erfolg. Also ich meine, sie waren ja letzte Saison auch schon gut defensiv, aber sie sind jetzt echt nochmal ein ganzes Stück besser. Ich denke auch, dass sie vielleicht, also wenn sie so ein paar Minuten noch ein bisschen anders verteilen, dass das sogar eventuell noch besser werden kann. Aber also da ist jetzt für mich nichts, wo ich denke, das kann nicht halten. Oder wie siehst du das, wenn du sie siehst?
Geht mir ähnlich, zumal sie ja das richtige Personal haben im Endeffekt. Also das ist halt irgendwie, also gut, du hast Şengün angesprochen, aber Jabari Smith finde ich, also gefällt mir sowieso sehr gut so in seiner Rolle. Also wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, er wurde zwar hoch gepickt und man hatte mal Erwartungen, er könnte irgendwie ein Star werden, das wird er vielleicht nicht, aber halt für die Rockets so in seiner Rolle finde ich, ist er sehr, sehr wertvoll. Und da gefällt er mir auch relativ gut. Und dann eben hast du Brooks sowieso als Starter mit. Und dann kommen halt, wir haben die Terror Twins mittlerweile von der Bank mit Amen Thompson und Tari Eason. Und du hast ja sehr, sehr viele gute Defender einfach, die du drauf loslassen kannst. Sehr, sehr viele spezielle Defender auch, die nicht auf eine Position festgelegt sind, die in Space verteidigen können, die, hast du ja vorhin auch gesagt, Loose Balls nachgehen können, die aber auch Lockdown Defense am Mann spielen können. Und das sind irgendwie, das ist ja schon so ein bisschen der Stoff, aus dem gute Defenses gemacht sind, ne? Also, und wie gesagt, und wenn dann Şengün noch als Rim Protector funktioniert, setzt dem Ganzen so ein bisschen die Krone auf. Und was halt dazu kommt, sie haben halt mit Udoka einfach einen sehr, sehr guten Defensive Coach. Also das war ja in Boston damals so. Boston ist ja unter ihm defensiv gewachsen und ich glaube, und er ist ja auch jemand, der Wert drauf legt. Und das dauert vielleicht auch alles ein bisschen. Also es ist jetzt das zweite Jahr. Aber ich glaube schon, dass da irgendwie, ja, dass die Komponenten, die sie da haben, so zusammenpassen und so zusammengefügt wurden, was Coaching angeht, was dann auch die einzelnen Spielertypen angeht, dass das durchaus haltbar sein sollte, weil diesen Druck, den sie, also sie haben auch unterschiedliche Looks, die sie zeigen können, irgendwie, sie können auf Gegner reagieren. Dieses Smallball-Lineup finde ich irgendwie auch ganz, ganz interessant mit Thompson so de facto als 5 irgendwie so ein bisschen. Es gibt halt, ja, sie haben die Möglichkeiten und es ist jetzt nicht so irgendwie, ja, irgendwie die Gegner treffen schlecht gerade oder so. Es ist einfach eher so ein schematischer Erfolg, würde ich mal sagen, so ein bisschen.
Ja, und auch einer des Personals und auch von Udokas Priorisierung, glaube ich, ne? Also man sieht ja schon, dass das halt einfach eine Grundvoraussetzung ist, dass man da engagiert ist, um spielen zu können. Es gibt halt einige, die da auch so ein bisschen hinten runterfallen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Cam Whitmore das irgendwann nicht so geil findet, dass er so wenig eingesetzt wird und echt Schwierigkeiten hat, die Rotation zu knacken. Aber das macht Houston für mich auch nach wie vor einfach zu einem Team, wo man echt gespannt sein kann, ob die nochmal irgendwas in Sachen Deals machen, weil sie halt immer noch ein paar Leute haben, die so ein bisschen hinten raus sind und die woanders vielleicht eine andere Rolle spielen könnten. Ich meine, bei Reed Shepard, da gibt's ja Spiele, wo er schon ein bisschen mehr eingesetzt wird, gibt Spiele, wo man ihn kaum sieht. Ich finde so das offensive Spiel, sein Wurf sieht schon ziemlich gut aus, auch wenn der jetzt ja bisher noch nicht überragend fällt oder so, aber der hat ja schon auch irgendwie sehr wertvolle Skills, aber er ist einfach defensiv noch nicht so ganz auf dem Level, das Udoka haben will. Und dann ist es halt einfach ein bisschen weniger. Und ich habe auch gedacht, also gerade bei diesem Spiel gegen OKC, wie schwer die Perimeter-Dudes von OKC dafür arbeiten mussten, irgendwie an gute Abschlüsse zu
kommen. Ja, absolut.
Und wie Houston halt auch so durchrotieren konnte. Ich meine, im dritten Viertel war es ja kurzfristig so ein bisschen albern, weil einfach bei jedem Shea Drive, ich glaube, bei einer Possession wurden 3 Fouls angesagt. Und da hat er innerhalb von ein paar Minuten das halt wirklich geschafft, Brooks fast rauszufaulen, sodass der raus musste. Aber die rotieren dann halt durch und dann kommt halt Eason oder Thompson. Ja. Es wird halt dadurch kein bisschen leichter. Und das hat, glaube ich, gerade so auf dem Flügel haben das halt einfach nicht viele Teams, dass sie da so viel Qualität und auch Athletik durchrotieren können. Und das ist schon auf jeden Fall eine klare Präferenz, ist da erkennbar. Und ich finde, das funktioniert echt gut. Die Offense ist für mich, auch wenn sie sich verbessert hat, also bei Cleaning the Glass sind sie im Moment sogar auf Platz 10. Da wird halt so Garbage Time rausgefiltert. Bei Basketball Reference sehe ich gerade, da sind sie auf 18. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt das Gleiche. Aber die Offense ist für mich schon immer noch so ein bisschen suspekt. Aber die Defense finde ich einfach echt richtig, richtig stark. Also auch Van Vliet finde ich in dem Kontext richtig gut. Also so vor allem als Point of Attack Defender, der sich halt nicht screenen lässt und so.
Ja, genau. Ja.
Schon sehr gut. Was fällt dir offensiv auf? Jetzt abgesehen, also beziehungsweise sagen wir es mal so, Jalen Green, meinst du Malcolm Gladwell irgendwann, wenn er eine Fortsetzung seines Buchs Outliers schreibt, es einfach Outliers 2 nennt, da geht es dann ausschließlich um den März 2024 von Jalen Green und sonst?
Möglich. Also Jalen Green finde ich echt, ist schwierig. Ich hab auch so ein bisschen das Gefühl, es ist irgendwie so ein bisschen nice to have, quasi sie versuchen manchmal, guck mal, was haben wir heute für einen Abend? Also es gibt ja auch mal wieder die Abende, wo es besser läuft. Und er darf ein bisschen. Und dann, ja, merkst du wieder, okay, jetzt gerade nicht. Dann geht's wieder mehr über Schengen, so als Hub in der Offense. Und darum bewegt sich alles so ein bisschen. Und dann wird halt gepasst. Und der Ball so ein bisschen bewegt. Und dann darf Green nochmal. Und dann wieder irgendwie, also, ne, und er soll nicht überdrehen. Aber es ist irgendwie, er wirkt jetzt nicht so, wie der Fixpunkt der Offense, kann ja auch nicht sein, weil einfach die Effizienz nicht da ist und die Konstanz nicht da ist. Und das ist halt, und da hat man schon, auch ich gerade hatte auch, bisher habe ich auch so, habe ich auch schon gesagt, so der März, vielleicht kann er anschließen, der Sommer hat gut gearbeitet, was man gehört hat und so, aber momentan sieht's irgendwie so aus, als bliebe die Inkonstanz irgendwie sein steter Begleiter. Und damit bleibt es halt umso spannender, was die Rockets halt in Zukunft damit machen. Also gegen OKC zum Beispiel, ich fand, sie haben den Ball ganz gut bewegt irgendwie. Gleichzeitig hat es natürlich auch irgendwie dieses Van Vliet-Spiel gebraucht, also der 38 Punkte gemacht hat und halt dann irgendwann alles getroffen hat, oder dieses Ding so fast vom Logo mit ablaufender Shotclock.
Wo ihm Green eine Granate eigentlich hingeworfen hat. Genau. Ne? So ein richtig, also so als Teammate hätte ich gesagt, richtiger Arschlochpass, das normalerweise eigentlich zu einem Misserfolg führt. Und Van Vliet hat den dann halt reingedrückt.
Genau, auch schön Swish. Also ein bisschen, ich glaube, Green hat bei Anunoby gut zugeschaut, weil der macht das ja mit Vorliebe momentan.
Stimmt, der macht das auch.
Ja, der ist der König der Granaten. Aber genau, es hat halt offensiv, hat halt das gebraucht, weil es halt sonst so diese konstante Offense, merkst du, Thompson, klar, hat diesen Speed, dass er zum Ring kommt, aber halt der Wurf ist irgendwie nicht da. Du hast jetzt nicht
Brooks. Der hat eigentlich gar kein Halbfeld-Offensivspiel, wenn wir ehrlich
sind. Ja, genau. Er muss halt.
Also er kann passen, aber er kann keine Vorteile kreieren im Halbfeld. Ja. Der muss ja eigentlich über Transition kommen. Und da ist er dann der aufregendste Spieler der Liga. Aber im Halbfeld aber halt.
Im Halbfeld wird's schnell eng. Und sie haben halt viel so Hit-or-Miss-Leute im Endeffekt. Also Brooks ist ja auch, wenn du kannst die richtigen 5 Minuten erwischen, dann sieht Brooks aus wie einer der krassesten Offensivspieler der Liga. Und dann 3 Minuten später denkst du wieder, okay, was ist das denn? Und so haben sie halt ein paar. Und bei Green ist es ja ähnlich. Dann eben hast du jemanden wie Thompson. Und es ist halt nicht so. Also von daher ist, glaube ich, Shepard, die Idee, Shepard zu draften und Shepard dann auch eine Rolle zu geben. Also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Jetzt ist natürlich das Ding. Jetzt sind sie halt gerade einfach so gut und können sich natürlich irgendwie schwer leisten, einen Rookie so ein bisschen sich die Füße nass machen zu lassen und sich so ein bisschen in die NBA reinzufühlen. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Ding. Aber es ist halt wahrscheinlich, das heißt ja für mich nicht, dass das nicht funktionieren wird, also beziehungsweise, dass das nicht auf Dauer funktionieren kann. Es ist halt jetzt, er kriegt halt jetzt weniger Spielzeit, als man eventuell erwartet hatte. Aber das kann ja noch kommen. Also es ist ja, er lernt ja trotzdem bei der Spielzeit, die er hat und so. Also deshalb.
Ich denke, es ergibt ja auch Sinn, wie es im Moment gemacht wird. Ich finde halt Green da schon so den, also du hast recht, da sind diverse dabei, die so ein bisschen Hit or Miss sind. Green ist halt der Einzige, der eigentlich primär, man könnte auch sagen, fast nur wegen seiner Offense und wegen seinen Scoring-Fähigkeiten halt eine große Rolle spielt. Und er nimmt die meisten Würfe in dem Team. Er ist aber so ineffizient wie noch nie in seiner Karriere. Was halt das echt ist krass halt, ist, wenn man so gesehen hat, wie hoch die Höhen teilweise sein können. Auch über die letzten 5 Spiele, das ist halt komplett wild. Einmal 41. Da hat er 12 von 20 getroffen gegen Philly bei diesem Overtime-Spiel.
Ja.
Im Spiel davor und im Spiel danach jeweils 9 Punkte. Und da war dann, also dann direkt davor, als sie gegen Portland ein Back-to-Back hatten, einmal 3 von 14, einmal 6 von 17. Der ist halt einfach komplett unkonstant. Und also, ich weiß nicht, ich finde halt bei ihm das so schwer zu sagen, ob man da jetzt eigentlich noch Geduld haben sollte oder ob man dann irgendwann sagt, okay, wenn der so gut wäre, wie er im März aussah, dann wäre Houston ja vielleicht sogar schon ein Contender, weil die Offense dann wahrscheinlich richtig gut wäre. Aber so gut ist er offensichtlich nicht. Also ich glaube schon, wenn man irgendwie 4 Jahre oder also 3,5 Jahre von einem Spieler hat und einen Monat ist das und alle anderen Monate sind geile Spieler dabei, sind aber auch absolut fürchterliche Spieler dabei, dann ist er wahrscheinlich mehr der Spieler, der halt in dieser Phase ist. Und dann denke ich mir halt schon, ist das vielleicht einfach die Position, die sie upgraden müssen. Und dann halt vielleicht auch noch extern. Also ich glaube nicht, dass das Team jetzt schon offensiv gut genug ist, um in den Playoffs ein starkes Team zu sein. Ich glaube schon, dass sie die Tiefe und die Qualität haben und vor allem die Defense haben, um in die Playoffs zu kommen. Aber ich glaube, dort fehlt dann offensiv schon was. Aber das ist halt eigentlich, also das wäre für mich die Position, wo man sagen könnte, da können sie upgraden. Und sie upgraden nicht, indem sie sagen, okay, Armin Thompson, ab jetzt bist du dann eben unser Starting Shooting Guard. Sie wären damit noch näher an meinem Herzen, muss ich sagen, weil ich schaue dem unfassbar gerne zu. Aber der Offense würden sie dadurch natürlich eher schaden, weil das halt noch jemand ist, der am Perimeter eigentlich nicht verteidigt werden muss. Der findet andere Wege, um sich einzubringen. Aber ich glaube, wenn man das offensive Ceiling hochschrauben will, dann ist der dafür jetzt nicht unbedingt die Antwort. Aber vielleicht ist es halt echt so ein Trade. Also für einen etablierten Perimeter-Star, der diese Rolle einnehmen kann. Das ist natürlich auch immer die Frage, was da verfügbar ist und was man da machen kann. Aber also für mich sind sie sind schon weiter, als ich vor der Saison gedacht hätte. Ich dachte schon, dass das ein interessantes Team ist, das Potenzial hat, das auf jeden Fall auch so um die Playoffs mitspielen kann. Aber Zweiter im Westen oder so hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Und da sind sie schon echt den Erwartungen voraus. Aber vielleicht sind sie jetzt auch schon an einem Punkt, wo man dann ungeduldig werden kann. Also Franchise-intern und wo man sagen kann, Vielleicht können wir ja sogar wirklich dieses Jahr auch schon den nächsten Schritt machen. Also finde ich zumindest eine ganz, ganz interessante Überlegung bei Ihnen, weil sie halt echt schon, also sehr schnell und sehr positiv sich entwickeln.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja gerade so das Ding bei jungen Teams. Wann zündest du die Rakete sozusagen? Und dann ist halt jetzt, no pun intended übrigens.
Ein bisschen aber schon.
Ein bisschen schon. Aber ist, ja, doch, ein bisschen schon. Es ist halt die Frage, hast du dir überlegt, wer da interessant sein könnte als Spieler und was dann, also welcher Typ, wer verfügbar sein könnte? Du hast ja gerade, man muss schauen, wer verfügbar ist. Also es ist ja, ich meine, Perimeter-Stars werden ja ungern abgegeben. Und
also du wirst mich jetzt auslachen. Mhm. Aber Zach LaVine in der Rolle von Jalen Green? Ja. Houston wäre damit jetzt gerade schon auf jeden Fall besser, als sie es jetzt gerade sind.
Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, der Gedanke sei mir nicht gekommen. Ich wollte ihn dir nur nicht wieder unter die Nase reiben. Umso schöner, dass du ihn jetzt, also ja, okay. Ja.
Also denke ich jetzt auch nicht, dass sie das irgendwie unbedingt machen müssen. Ich könnte auch verstehen, wenn sie sagen, wir gehen geduldig weiter und gucken halt einfach, was sich ergibt und machen dann gegebenenfalls im Sommer was.
Ja.
Ich weiß, also ich meine, langfristig habe ich auch immer noch, also bei jedem Teamkonstrukt ein Problem damit, wenn LaVine einer der Topverdiener ist, weil ich halt einfach glaube, man limitiert sich dadurch so ein bisschen. Aber in dem Kontext mit der Defense, die sie haben und mit dem Bedarf an Shotmaking, so wenn er einfach nur die Rolle von Green quasi übernimmt, die kann er im Moment besser ausfüllen, als Green sie ausfüllt.
Das würde ich auch denken, auf jeden Fall.
Und auch ganz halt keine Langzeitwette. Bei Green,
nee, das nicht.
Ich meine, die Gefahr ist halt immer noch, dass irgendwann das Lämpchen dauerhaft angeht und man einfach irgendwie so einen der dynamischsten Scorer der Liga hat. Aber ich glaube eher, dass das, vielleicht ist er eher einer der dynamischsten Bankscorer der Liga als ein Star, also ein Perimeter-Star.
Ich meine, ihr könnt
halt auch dieses Playmaking-Thema bei ihm immer kommt und geht und er mittlerweile doch wieder sehr oft einfach mit Tunnelblick spielt, finde ich.
Ich meine, neben Lonzo könnte er natürlich schon aufblühen von der Bank, ne?
Klar. Also, oder neben seinem Jahrgangskollegen Josh Giddey.
So ist es. Das wäre Playmaking außenrum.
Wer weiß.
Das könnte funktionieren. Aber dann hätten die Bulls wirklich noch mehr Guards, also gut, es wäre ja dann Guard gegen Guard mehr oder weniger, aber es ist jetzt nicht so, dass das da jetzt die ganz große Lücke ist. Aber es ist vielleicht ein Gamble, das sie machen könnten, in Anbetracht der Tatsache, dass ja jetzt nicht der ganz große Markt für Levine da ist. Also vielleicht wäre das dann irgendwas, wo...
Um nicht zu sagen, gar kein Markt für Levine da. Also die müssten um einiges wahrscheinlich sogar draufzahlen, weil sie mit Green ja das bessere, interessantere Asset bekommen würden. Der ist immer noch erst 23, glaube ich. Und Leute sehen seine Highlights und denken, boah.
Aber du weißt ja, dass die Bulls knallhart verhandeln. Ne?
Absolut.
Also deswegen werden sie da, also, ne?
Also, könnt ihr euch noch Picks geben?
Ja,
wie viele Picks wollt ihr denn? Ihr wolltet nur einen nachkommen, ihr könnt auch zwei haben.
Das ist okay, wir brauchen die nicht.
Wir machen damit eh nichts.
Ja, genau.
Können wir früher Urlaub machen.
Ja. Auch das ist wichtig. Ein bisschen ausspannen in der Offseason.
Ja.
Vor der Free Agency ein bisschen Urlaub machen, um dann in der Free Agency nichts zu machen. Aber,
ne? Aber sind wir ernst? Füße stillhalten oder was machen für Houston? Oder also wie würdest du ihr Ceiling jetzt im Moment bewerten, wenn du so guckst?
Ceiling?
Western also, Conference, wer läuft da so rum? Was machen die da so?
Also Playoffs ist für mich schon ein interessanter Faktor. Und ich würde sagen, da ist ihr Ceiling für mich momentan zweite Runde.
Aber das schon.
Das könnte ich mir schon vorstellen. Halt so ein bisschen, ist halt ein bisschen Matchup-abhängig. Also ich glaube gerade so, wenn sie... Also ich würde zum Beispiel, ich würde die gut, okay, sie sehe ich davor, ich sehe Dallas davor, ich sehe, also in einem Playoff-Setting. Ich sehe auch, da ist natürlich immer die Gesundheitsfrage, aber theoretisch Memphis sehe ich auch stärker.
Mhm.
Golden State muss man schauen, da läuft jetzt gerade nicht richtig, aber gerade so Teams, also wenn es mal so richtig gegen Suns oder Lakers geht, da können wir schon vorstellen, dass sie den halt so ein bisschen, da wird's, also gerade den Suns, da sollten sie sich natürlich, wenn es zu einem Shootout wird, wird es natürlich nichts. Aber wenn sie ihn so ein bisschen wenn ihre Defensive den Suns ein bisschen die Offense nehmen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass eng wird. Die Lakers, gut, bei denen, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Das läuft jetzt momentan auch nicht wie Schnittenbrot, nicht? Aber, ja, also da kann ich mir schon vorstellen, dass sie eine Serie gewinnen, auf jeden Fall, gegen solche Teams. Und dann, ja, du hast halt vielleicht noch so Spätstarter wie die Wolves drin oder so, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es zweite Runde geht. Also das wäre jetzt, aber dann, ich sehe schon ein paar Teams vor ihnen.
Ja, ich glaube,
in der Tabelle nicht vor ihnen stehen, also in einem Playoff-Setting quasi.
Ja, in einem Playoff-Setting gibt es, glaube ich, bei den Teams, die im Moment so Kandidaten sind, vielleicht so ein oder zwei Matchups, wo ich denken würde, das können sie schaffen. Gegen die meisten würde ich halt schon denken, da fehlt Erfahrung und da fehlt auch...
Das ist der nächste Punkt, ja.
Dann halt einfach so ein bisschen offensive Qualität. Natürlich ist das aber auch was sich im Laufe der Saison noch ändern könnte. Ich meine auch, wir haben jetzt über Schengen noch nicht so viel gesprochen, den besten Spieler des Teams, der, also ja, auch, finde ich, echt eine gute Saison spielt, aber der ist als Scorer, finde ich, auch noch nicht da, wo er sein kann. Also weil sein Finishing im Moment halt einfach richtig schlecht ist. So, wenn er in Courtney ist, das sieht mir oft halt so ein bisschen zu wild aus. Wenn er das aber nochmal auf ein höheres Level kriegt, dann ist er auch als Scorer nochmal eine etwas bessere Option. Und also wer weiß, vielleicht kann die Offense dann auch schon von innen heraus schon ein bisschen besser aussehen, als es momentan tut. Aber nee, also wenn jetzt morgen die Playoffs anfangen würden, würde ich sie, glaube ich, in fast jedem Matchup eigentlich eher als Underdog sehen.
Mhm.
Weil ich halt einfach glaube, so gut das im Moment teilweise, oder also ja, so gut das im Moment fast konstant aussieht, sind halt auch in der Kernrotation schon einige Leute, die in den Playoffs einfach nicht verteidigt werden würden. Also du hast Thompson,
das ist ein Punkt, ja.
Tari Eason wird nicht verteidigt, also und auch wenn die beiden sehr nah an meinem Herzen sind, ist das schon, muss man sich halt echt erstmal das anschauen, ob die in den Playoffs offensiv funktionieren können.
Mhm.
Und Dylan Brooks wissen wir, dass er so ein bisschen Hit or Miss ist und dass jetzt nicht unbedingt jedes Team in den Playoffs super große Angst vor ihm hat. Und dann hast du halt eigentlich schon die halbe Rotation durch und das sind halt einfach alles Leute, die so das Thema ja Spacing schon interessant machen und schon zu einer Baustelle machen, die, glaube ich, für den Moment, für mich zumindest, so groß erscheint, dass ich da ihnen jetzt nicht die ganz großen Chancen einräumen würde. Aber wie gesagt, auch immer noch junges Team, kann sich auch noch was verändern und es kann halt, da sie einfach in Sachen Assets, sowohl was Draftpicks als auch was junge Spieler angeht, sehr, sehr gut aufgestellt sind, kann sich da halt einfach auch jederzeit noch was tun.
Das ist vollkommen richtig. Also ich bin gespannt, was da noch passiert. Also ob sie die Füße stillhalten, Ja, wie du sagst mit Green, ich finde, das ist echt eine schwierige Wette irgendwie, dann da einzugehen. Also es kann, also wenn du sagst, wir gehen jetzt den nächsten Schritt ohne ihn, kann es sein, dass du hinten raus blöd dastehst, aber vielleicht, ich meine, die Frage ist, wie groß ist denn, wie weit kann es jetzt gehen, wenn da jetzt Zach LaVine spielt, zum Beispiel. Also dann ist es ja auch nicht, dann gewinnst du jetzt auch keine Meisterschaft, im Prinzip.
Nee, eine Meisterschaft gewinnst du nicht. Das wäre halt so ein bisschen die Frage, ob das für die Dauer seines Vertrages eine Übergangslösung ist, die erstmal einfach die offensiven Möglichkeiten hochschraubt.
Ja, der nächsten Schritt auch begünstigt, der Jungen, also halt in einem anderen Setting halt, das ein bisschen einfacher ist, in Anführungszeichen.
Ich meine, man weiß, dass sie höhere Ziele haben. Sie wurden ja im Sommer auch mal mit Kevin Durant, mit Interesse an Kevin Durant in Verbindung gebracht. Sie haben sich ja auch die zukünftigen Draftpicks der Suns schon gesichert, um eventuell sie ihnen irgendwann für entweder KD oder für Devin Booker anzubieten. Devin Booker in dem Team wäre jetzt natürlich nicht ganz schlecht.
Das wäre nicht verkehrt, ja.
Nicht, dass sie den gerade kriegen würden, aber das wäre natürlich einfach unfassbar geil, wenn sie den da drin hätten. Aber es sind auf jeden Fall Möglichkeiten da, und auch als Green diesen Vertrag im Sommer oder also kurz vor Saisonbeginn bekommen hat, über den ich ja doch sehr doll den Kopf geschüttelt habe und also viele andere den auch davon irritiert waren, einfach weil man ihn ja auch zum Restricted Free Agent hätte werden lassen können. Da war ja schon auch ein Gedanke, den viele Leute hatten und den man wahrscheinlich auch unterschreiben kann. Mit einem gültigen Vertrag ist er gegebenenfalls leichter zu traden als in einem anderen Setting. Ja. Und also auch gerade wenn man halt irgendwie ein größeres Gehalt zurückbekommen wollen würde, dann wäre es halt auch sinnvoll, so eins zu haben, was man dafür abgeben kann. Also wer weiß. Ist auf jeden Fall eins der interessantesten Teams und auch eins, damit wir jetzt nicht nur über irgendwelche komischen Spekulationen sprechen, auch eins, wo es, finde ich, mit am meisten Bock macht, im Moment zuzusehen. Also nicht zuletzt durch die beiden Dudes, die eingewechselt werden. Das
Energielevel ist sehr hoch, ne?
Ja. Ja. Auch wie sie irgendwie als Team so für Offensiv-Rebounds aber versuchen zu crashen, wie einfach alles möglich erscheint, auch wenn dann gegnerischer Drive da ist und auf einmal aus allen Seiten kommen Arme an, die versuchen noch irgendwie den Ball wegzuklatschen oder irgendwie auch von der Weakside zu blocken oder so. Es macht echt Bock, finde ich. Also ja. Ich will nur allen sehr empfehlen, die Rockets noch nicht so auf dem Schirm haben. Ist extrem unterhaltsames Team.
Auf jeden Fall. Weniger unterhaltsam, um eine kurze Brücke zu schlagen, ist es gerade Minnesota, ne? Auch wenn sie jetzt natürlich die letzten beiden Spiele gewonnen haben gegen die Lakers und gegen die Clippers. Stark. Es gab letzte Woche, wahrscheinlich schon länger, aber letzte Woche traten sie nach außen, deutliche atmosphärische Störungen. Anthony Edwards ist ein bisschen an die Medien gegangen, hat diverse Dinge gesagt zu seinem Team, hat gesagt, wir sind verdammt weich als Team, also intern, wir können nicht miteinander reden, sind nur ein paar kleine Kinder, jeder hat hier seine eigene Agenda. Wir sollten mal anfangen, auf die Coaches zu hören, wir werden in unserer eigenen Halle ausgebuht, das ist verdammt, verdammt respektlos. Also er hat so, ne? Das sind Dinge, wenn man das so hört, würde ich sagen, Teamchemie ausbaufähig. Würde ich auch sagen, generell, also die Situation generell ausbaufähig. Es gab irgendwie so eine gewisse Reaktion, also dieses Clippers-Spiel war ja wirklich so ein bisschen den Sieg rausgequetscht. Also es war sehr, sehr eng, aber zumindest so der Einsatz hat gestimmt, vor allem natürlich bei Naz Reid. Und jetzt auch gegen die Lakers war es defensiv halt schon wieder sehr, sehr eklig für LA. LeBron, aber ganz kurz, keine Ahnung, nicht jetzt, oh, jetzt ist er wirklich alt, aber da lief es ja gar nicht. Also auch die Würfe, wie die Würfe teilweise nicht gefallen sind, ne?
Das Spiel habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich.
Hast du noch nicht gesehen? Also waren so ein paar Dinge dabei, irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es ein bin nicht so Dreier oder Mitteldistanz war, aber den er halt irgendwie so von halb rechts, der dann so gerade so vorne den Ring so berührt. Also er war also komplett off, sozusagen. Also es waren so ein paar Sachen, die einfach total untypisch waren für ihn. Also klar, die Defense war hart. Wie gesagt, es ist kein größerer Gedanke dahinter von wegen, oh, wir müssen das mal beobachten, ob es jetzt nicht vielleicht doch bergab geht. Aber ich fand, so ein LeBron-Spiel gibt's halt selten, dass es halt einfach offensiv irgendwie so mau aussieht. Aber insgesamt, ja, es ist im Endeffekt also diese Bestandsaufnahme, dieser Trade, Towns weg, DiVincenzo und Randall rein, dazu noch Kyle Anderson weg nach Golden State, hat Stand jetzt, aber sagen wir mal so, präsentiert halt irgendwie neue Probleme, beziehungsweise man muss halt neue Lösungsansätze finden. Und es war ja vorher schon nicht der einfachste Fit mit Towns. Das hat ein Jahr gedauert, bis es dann letztes Jahr richtig gut war. Neben Gobert, jetzt sind wir halt wieder an dem Punkt, jetzt hast du natürlich mit Randall einen ganz anderen Spielertypen drin. Das ist ja auch so ein bisschen das Ding, so offensiv. Ich finde, man man sieht es schon auch, also viele haben ja auch dieses seine Passing-Fähigkeiten betont und die blitzen auch immer wieder auf. Es ist halt, gleichzeitig ist er halt schon jemand, der durch den der Ball weniger schnell durchläuft, als jetzt vielleicht durch Towns. Und Towns ist vielleicht eher am Ende der halt, der das nicht, dass Towns jetzt irgendwie der Facilitator wäre, aber er hat halt eine andere, Towns Offense ist halt eine andere. Also ist eher.
Ich finde, Towns ist schon auch ein guter Passer.
Ja, ja, also
ist manchmal eher, da wilde Dinger drin. Bisschen, aber also so, wenn ich mir die Knicks Offense angucke, die ja
die ist gut.
Kein Problem ist, da ist er, finde ich, als Passer schon auch sehr gut involviert. Aber also vor allem ist er halt einfach glaube ich, ein bisschen schneller mit seinen Entscheidungen.
Genau.
Er fordert natürlich auch eine andere Art von Defense ein, gerade wenn er am Perimeter steht. Da wissen die Leute, wenn er Platz hat, wirft er das Ding und dann geht's wahrscheinlich rein. Und das ist bei Randall halt definitiv ein bisschen anders. Zumal er gerne auch davor dann erstmal zweimal dribbelt, bevor er
das
dann...
Das ist das Ding.
Das macht in der Zeit, kann man ja wieder aufholen.
Genau,
das ist halt einfach, eine ganz andere Art von Offensivspieler.
Genau, das meinte ich eben. Also es ist jetzt halt, und es ist ja nicht so, dass es mit Towns jetzt irgendwie wahnsinnig flüssig war und es war irgendwie die beste Offense aller Zeiten oder es war eine sehr, sehr gute Offense, sondern es war damals ja schon das Thema, offensiv hängt's oft oder stagniert's ein bisschen und so. Und jetzt hast du halt jemanden drin, der es halt noch langsamer macht und das ist halt schon ein Riesending, glaube ich, oder den Eindruck hat man und den Eindruck gibt's ja auch immer noch, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass diese beiden Spiele irgendwie jetzt alles gedreht hätten.
Ja, gegen die Clippers waren sie offensiv auf jeden Fall auch immer noch richtig schlecht. Ja. Da war halt die Defense im vierten Viertel gut. Aber ich glaube, über die letzten 4 oder 5 Minuten haben beide Teams insgesamt ein Field Goal vielleicht zustande gebracht.
Ja.
Und da, also ist ja fast gar nichts mehr am Score hat sich da verändert. Und das war halt reiner Kampf und Krampf, der das Spiel am Ende entschieden hat. Und ich meine, es ist ja gut, ist ja auch trotzdem wichtig. Kann ja auch irgendwie so ein Knotenlöser gewesen sein. Aber gute Offense war das auf jeden Fall noch sehr, 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 sehr lange nicht.
In dem Kontext, großes Thema ist ja auch Edwards, der deutlich weniger zum Ring geht, deutlich öfter von draußen abdrückt, auch sehr verlässlich von draußen abdrückt. Jetzt gegen die Lakers lief es nicht richtig, aber davor über 40% von draußen, 11 Versuche, glaube ich, gut, 11 Versuche sind es, ne?
Ja, und er trifft immer noch 42%.
Ja, genau. Und das ist halt
auch, glaube ich, die meisten Dreier der Liga sogar.
Ja, genau. Und ist es in dem Kontext verständlich, dass er das macht, in deinen Augen? Ist es in dem Kontext momentan sogar teilweise sinnvoll, dass er es macht? Und wie kann die nächste Stufe aussehen mit Randall, mit Edwards, dass man da wieder auch mehr Balance reinkommt, dass Edwards vielleicht doch auch wieder mehr zum Ring kommt? Oder ist das einfach jetzt diesem Setup mit Randall geschuldet? Also gibt ja auch noch andere Spiele außenrum, aber grundsätzlich mal so.
Ich denke schon, dass die Situation mit Randall dazu beiträgt. Ich meine, es kann auch so ein Gewöhnungseffekt sein. Ich meine, wenn wir uns erinnern, die erste Saison mit Gobert und Towns, da hat es, glaube ich, irgendwie 10, 20 Spiele gedauert, bis Edwards gedankt hat in einem Spiel in der Saison. Da hat er halt auch gesagt, Leute, da stehen halt jetzt Leute im Weg, nach dem Motto.
Und nicht nur die anderen.
Stehen Randall und Gobert im Weg und Jaden McDaniels trifft keine 30% von draußen. Das ist dein Starting Frontcourt. So, also da ist halt wenig Platz.
Eben,
das ist schon so. Ja. Und die Guards, die sie haben, die ja eigentlich werfen können, die treffen ja auch nichts. Also Conley, der trifft immer von draußen, aber der trifft von der Zweierlinie, also von innerhalb der Linie trifft er überhaupt nichts mehr.
Zweierlinie.
Genau, die Zweierlinie. DiVincenzo ist bisher katastrophal für seine Verhältnisse, trifft 33%. Und es ist halt einfach wenig Platz da. Und Edwards versucht das irgendwie zu erzwingen. Und das kann ich schon verstehen, was mich bei ihm eher so ein bisschen irritiert, weil also dass wenig Platz für Drives da ist, ist okay. Ich habe das Gefühl, er ist halt wieder ein bisschen mehr auf einfach, ich mache jetzt meins aus, bisschen weniger auf ich versuche alle anderen mit einzubeziehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach kompliziert ist, mit dem Team andere einzubeziehen. Und sicherlich hat er auch ein paar potenzielle Assists, die dann gebrickt werden und deswegen gehen die Zahlen runter. Aber insgesamt, also dass er 3,7 Assists im Schnitt auflegt als jemand, der den Ball so viel in der Hand hat, ist nicht ideal. Ist, glaube ich, auch ein Symptom von einer nicht so guten Offense, aber auch etwas, was so ein bisschen mit dazu führen kann, ohne dass ich ihm jetzt die Schuld dafür dass ich ihm die zuschieben will, weil er ja individuell schon gut spielt. Aber es ist halt einfach noch nicht so. Also ich finde, gerade er und Randall haben bisher halt fast gar kein Zusammenspiel entwickelt, wo man jetzt irgendwie den Eindruck hat, die helfen sich gegenseitig, sondern sie machen eher nebeneinander ihr Ding. Und also Randalls individuelle Zahlen sind eigentlich echt gut. Das ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie was komplett anderes hätte erwarten können. Aber es entsteht halt nicht wirklich in Synergie mit beiden. Und wenn Conley nicht da ist, ist niemand da, der Gobert mal den Ball gibt. Dann ist Gobert motzig. Der hat ja auch schon seine ein, zwei peinlichen Situationen gehabt diese Saison. Jetzt abgesehen von Robert F. Kennedy, sondern mehr so mit, dass er auf dem Feld dann irgendwie die Meuterei anzettelt.
Sorry, ganz kurz, was mit Robert Kennedy?
Ach, den hat er endorsed irgendwie.
Hat er?
Ja, gab's irgendwie. Müssen wir nicht
vertiefen. Oh, okay.
Ja. Du kannst ihn aus Utah rausholen, aber du kannst Utah nicht aus Utah rausholen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Ding. Jetzt muss ich meinen Faden wiederfinden. Aber nee, er hatte so eine Szene in Toronto, wo er protestiert hat, weil Randall ihm den Ball nicht gegeben hat und dann ist er halt einfach extra in der Zone stehen geblieben, bis dann irgendwann eine Lane-Violation gepfiffen wurde und das war halt Mitte des vierten Viertels bei einem Spiel, was ausgeglichen war, also wo man eigentlich den Ballbesitz nicht unbedingt verschenken wollte, aber ich meine, er hat sich dann auch entschuldigt, aber auch das ist halt so ein Ding, es spricht nicht unbedingt dafür, dass die im Moment sich alle so richtig grün sind oder so richtig an einem Strang ziehen und ich meine, dass es nicht so ganz easy von Anfang an laufen würde, ist, finde ich, auch erwartbar gewesen. Aber wenn man bedenkt, dass halt viele Teile des Teams ja schon da waren und sich kennen und auch irgendwie was Gemeinsames gefunden haben, ist, finde ich, komisch, wenn man dann so den Eindruck bekommt, die können sich auch nicht leiden. Das wird ja nicht alles durch Randall und DiVincenzo verursacht.
Nee, das stimmt. Aber ich meine, so ein Gefüge, ja, es ist vielleicht auch so ein Team ist halt auch wahrscheinlich ein sehr fragiles Gefüge. Und wenn du dann irgendwie neu, also das ist ja dann nicht unbedingt, wir können uns leiden, aber wir arrangieren uns. Und wenn dann halt ein Ding wegbricht, dann kommt halt jemand anders, der dann wieder gewisse Tendenzen stärker hervortreten lässt oder im Fall von Gobert alte Wunden aufbricht, nämlich ich kriege keinen Ball. Das ist vielleicht wieder dann.
Er hat ja auch oft einen Case, aber oft ist es auch so, ja, du kriegst den Ball nicht, weil du ihn dann nicht fängst.
Ja, oder weil du ihn halt nicht reinlegst. Also, er macht das, also.
Und dann gibst du den Leuten Corona. Nein, wir machen jetzt keine Gobert-Hate-Runde. Aber vielleicht ein bisschen.
Ich fand zum Beispiel gegen die Lakers, das war wieder so ein Ding, da hat er halt den Ring richtig attackiert. Also auch beim Offensiv-Rebound und so und hat sich so halt seine Punkte geholt. Er hat dann auch wirklich, hat einen riesigen offensiven Impact gehabt. Dadurch. Und das ist halt irgendwie schon so ein bisschen, und ich dachte eigentlich schon, dass das mittlerweile auch so für ihn eigentlich, also es gab ja diese Phase in Utah, in der halt genau solche Sachen halt öfter vorgekommen sind, in der er sich halt wahnsinnig oft beschwert hat, dass er den Ball nicht bekommt und so. Und jetzt, da hatte ich eigentlich schon so, dachte ich, okay, also er hat sich arrangiert mit seiner Rolle und das ist okay. Und er hat ja Mike Conley zum Beispiel, der ihm den Ball gibt, und kriegt ihn wahrscheinlich dann auch in Minnesota ein bisschen öfter, aber das war jetzt irgendwie, dass das jetzt halt wieder so rauskommt. Ich glaube, weil es ist, vielleicht kommt, weißt du, da kommt vielleicht auch mit dann dazu, können wir vorstellen, mit Randall ist es vielleicht auch teilweise ein bisschen frustrierend, gerade so, wenn er dann halt dribbelt und dann halt einen schweren Wurf nimmt oder so, dass du dir halt dann manchmal denkst, ja, okay, vielleicht gäbe es eine bessere Alternative oder so. Es ist auch kein Randall-Slander, das ist einfach nur so, da prallen dann halt zwei Welten aufeinander eventuell.
Und dann guckt er wieder, als jetzt drei Wochen nur geregnet.
Der Ebend. Ja, und es ist, glaube ich, schon eine komplizierte Gemengelage, aber wie du hast gesagt, keine Synergien Randall und Davis. Davis. Ich war gerade bei Anthony.
Also Randall und Davis haben auch keine Synergien.
Haben auch keine Synergien, nein, aber Edwards. Wie könnten denn Synergien aussehen?
Vielleicht ist es dann, vielleicht versuchen wir uns öfter mal auch einfach einen Randall-Edwards Pick and Roll zu laufen. Was jetzt natürlich auch was Neues für Edwards wäre, der jetzt bisher auch nicht als der große Screener bekannt ist oder so, aber Randall ist ja ein ganz guter Passer, gerade für seine Position, der da auch Vorteile kreieren kann. Edwards ist mittlerweile so gut als Shooter und natürlich auch der beste Spieler, dass du halt einerseits den Wurf dadurch betonen kannst, aber auch die Athletik und den Drive und ihm halt vielleicht ein paar Mal häufiger die Möglichkeit geben kannst, auch mal mit Dampf eher Richtung Korb zu gehen und dadurch irgendwie so ein bisschen mehr für Chaos zu sorgen. Auch ich glaube halt grundsätzlich so dass man mit Randall mehr anfangen kann, wenn man ihm halt, auch wenn das vielleicht so ein bisschen gegen das geht, was wir jetzt bisher eigentlich dachten, wenn man ihm ein bisschen mehr den Ball in die Hand legt, weil er kann ja damit schon was anfangen, wenn Action um ihn herum da ist. Wenn du halt einfach nur sagst, hier, nimm den Ball und isolier jetzt, dann, das ist nicht das, was ich meine, weil das machen sowieso beide schon zu viel und beide ziemlich schlecht in dieser Saison. Aber wenn man halt sagt, also ihn halt vielleicht ein bisschen mehr als Initiator, aber auch eben mit auf den Weg geben. Es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass du am Ende einen Contested Midrange-Jumper nimmst, sondern eher, dass wir dass wir halt Möglichkeiten für andere kreieren.
Vielleicht sagen
es aber auch, Coaches, es ja, ist aber auch nicht sehr drauf. Kompliziert. Also vielleicht ist es auch Edwards den Ball in die Hand geben und Randall in der Ecke parken, aber wenn sie ihn dafür, also dann wäre es Schwachsinn gewesen, dass sie ihn geholt haben, aus sportlicher Hinsicht, weil da ist er einfach nicht der ideale Spielertyp für. Und deswegen überlege ich halt, wie kann man es schaffen, so die Fähigkeiten, die er als Offensivspieler hat, so einzusetzen, dass sie auch Edwards helfen. Ideal finde ich das auch nicht. Ideal ja. Würde ich auch immer noch eher denken, eigentlich rund um Edwards und Gobert, Spacing wäre gut. Und halt noch jemand, der Playmaking hat, aber dabei auch irgendwie ein guter Spacer ist. Aber im Moment fehlt ihnen das ja fast alles. Also zumal halt auch die anderen, die für Spacing mehr oder weniger zuständig sein sollten oder dazu beitragen sollten, ihre Würfe auch nicht treffen. Außer Nor natürlich.
Ja, natürlich. 46%, ne?
Der von jetzt auch nicht unbedingt als jemand verteidigt wird, der so trifft, aber
ja, zumindest
das ist ja trotzdem positiv.
Kann das noch bestrafen. Ich glaube, das ist halt schon ein großes Problem, weil ich schon auch so in den Spielen, die ich gesehen habe, auch schon den Eindruck hatte, dass sie teilweise sich schon in die Position bringen, offene Würfe von draußen zu nehmen. Also sowohl was die Positionierung der Schützen angeht, als auch was dann den Pass, also den Kickout angeht.
Ja, das sie haben auch eine echt hohe Dreierrate dieses Jahr. Also die ist eigentlich schon hochgegangen.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe nachgeschaut.
Dritthöchste der Liga.
Ja, genau. Also und da, genau, sie treffen sie halt nicht konstant. Ja. Und das ist halt.
Also außer Edwards. Ja, aber der genau. Hat dadurch keinen Platz.
Und no. Also die beiden. Aber es ist halt genau, das ist halt, beim Rest ist es schwierig und dann, ja, keine Ahnung, stabilisiert sich DiVincenzo irgendwann, der ja natürlich, für den ist natürlich ein bisschen andere Rolle auch, ne? Also ist jetzt halt mehr mit Ball, weniger Offball.
Weiß ich auch immer noch nicht, ob ich das für eine gute Idee halte. Oder die Denke dahinter überhaupt verstehe, weil das eigentlich ja über seine Zeit in der NBA auch nie sein Ding war, so hier, ja. Dante, du bist jetzt Point Guard und das muss er für die Wolves ja teilweise oder relativ oft sogar spielen.
Ja.
Eigentlich ist das, glaube ich, also das setzt jetzt nicht unbedingt seine größten Stärken ein. Die sind ja schon eher so Movement Shooting. Das, was er letzte Saison in New York gezeigt hat, da war er ja nicht am Ball in der Regel, sondern eher Offball. Und darin war er total gut. Und ich glaube, wenn sie sich daran so ein bisschen erinnern und irgendwie sagen, das ist eigentlich der Spielertyp, den wir hier haben. Lass uns den doch so nutzen. Vielleicht hilft das der Offense auch.
Ja, das ist natürlich auch möglich. Ich meine, da müssen sie natürlich wieder Richtung Playmaking schauen. Also da haben sie ja Conley, aber Conley wird nicht jünger. Sie haben extra hochgetradet im Draft für Rob Dillingham. Der sieht allerdings nicht so viele Minuten. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen, vielleicht sieht er auch teilweise nicht so viele Minuten, weil sie sagen Rookie und wir haben ja Dante DiVincenzo und wollen es mal ausprobieren. Das Ding ist halt mit DiVincenzo, ich hab mal nachgeschaut, wie gesagt, in New York hat er halt noch 59% seiner Würfe waren Catch-and-Shoot-Dreier. Und er hat 40,7% getroffen. Jetzt sind es noch 51,5% und er trifft noch 30,6. Das ist halt schon so ein, wie du sagst, das ist so ein Indiz dafür, dass er vielleicht nicht, also entweder, dass er nicht gemäß seiner Stärken eingesetzt wird, beziehungsweise gemäß seiner alten Stärken eingesetzt wird, oder eigentlich, dass er ja sich mit auch vielleicht an diese neue Rolle gewöhnen muss, sofern er es denn kann. Das weiß man natürlich nicht. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das Ding. Und vielleicht sind wir am Ende dann, wir sprechen ja oft über den Status quo, beziehungsweise beziehen die Vergangenheit mit ein. Ist die Frage halt, wie weit sagst du als Coaching-Staff, als Front Office, als Franchise insgesamt, okay, das sind so gerade unsere Ideen und wir wissen, dass die am Anfang nicht direkt fruchten werden, beziehungsweise dass die einen Anpassungsprozess erfordern und wir gucken dann hinten raus, also wir geben der Sache ein bisschen Zeit. Es sieht halt momentan, wie gesagt, es lässt sich ja schon argumentieren, dass du sagst, okay, die Quoten sollten wieder ein bisschen hochgehen. Wir kriegen die Dreier, wenn DiVincenzo wieder in den hohen 30ern trifft, sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Aber ja, es sieht halt trotzdem kompliziert aus. Und es sind halt momentan, so aus meiner Perspektive, wenn wir können gleich auch noch kurz über die Defense sprechen, aber wenn wir über die Offense sprechen, sind schon auch so ein bisschen diese, auch in Bezug auf Randall, so ein bisschen die Befürchtungen eingetreten, dass es halt statischer wird, dass es halt mehr, also mehr drum geht oder dass der Ball halt einfach mehr klebt und dadurch noch weniger Dynamik in der Offense da ist und es dadurch halt für alle noch komplizierter wird. Ja. Muss nicht so bleiben, aber das halt für den Moment so ein bisschen.
Ja, ich will, also gerade so auf DiVincenzo bezogen, glaube ich, dass es halt auch einfach, also Rolle und Slump in Kombination ist.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich bei einigen Spielern so, ne? Also, dass da irgendwie so eine gewisse Eingewöhnung noch stattfinden muss und manche Sachen aber vielleicht auch einfach, ja, vom Fit her nicht ideal sind. Ich meine, haben wir ja auch alle gesagt, bei Randall könnte auch ein bisschen schwierig werden. Aber ist ja auch ein auslaufender Vertrag. Also
War ja finanzielle Entscheidung auch irgendwie.
Genau, es war also ja, war es auch mit Sicherheit. Ja. Also sie haben dadurch halt sehr viel Geld gespart. Und vielleicht haben sie auch nicht nur sportlich, sondern vielleicht auch so ein bisschen, was das interne Teamgefüge angeht, so ein bisschen Towns unterschätzt seine Rolle. Ich glaube, die war schon ziemlich groß eigentlich. Mhm. Aber wer weiß, ich meine, das kann ja auch alles noch werden. Man muss ja auch sagen, die Offense war letzte Saison auch unterdurchschnittlich oder durchschnittlich und sie ist jetzt auch durchschnittlich. Also sieht zwar ein bisschen anders aus, aber das Resultat ist ja ähnlich. Was sich halt wirklich verändert hat, ist, dass sie letzte Saison mit großem Abstand die beste Defense hatten.
Ja.
Und jetzt sind sie da zwar gut, aber nicht ansatzweise auf dem Level. Und das ist halt, glaube ich, mit das größte Problem, wenn wir jetzt gucken, was hat sich wirklich drastisch verändert. Weil da waren sie halt wirklich eine Klasse für sich letztes Jahr. Und jetzt, ich habe mal mir so die Splits angeguckt, in den Minuten, wo Gobert spielt, sind sie eigentlich fast genauso gut wie letztes Jahr. Das ist dann schon eine sehr, sehr starke Defense nach wie vor. Wenn er auf die Bank geht, haben sie halt ziemlich große Probleme. Was auch hier unterstreicht, dass Towns, der Schwierigkeiten hat in vielen defensiven Coverages, was wir auch in New York ja teilweise sehen. In Minnesota haben sie was gefunden, wie es für ihn funktioniert. Und er war halt oft der Backup-Center dann halt in Kombination mit Reed. Reed war dann mehr so Power-Forward, teilweise auch so ein bisschen in der Roma-Rolle, aber er war jetzt nie so der alleinige Ringbeschützer oder so. Und im Moment muss er das halt sein. Oder Randall ist da irgendwie mit dabei. Aber Randall ist, also das kann der halt einfach überhaupt nicht, wenn wir ehrlich sind. Das, was auch wahrscheinlich dann wohl der Grund ist, warum Tom Thibodeau das nie auch nur für eine Minute machen wollte, dass er Randall auf die 5 setzt.
Ja.
Und da haben sie einfach ein Problem. Also sie sind jetzt ja ohne Gobert auch einfach ein kleines Team. Reed ist zwar designierter Big Man, aber also so vom Körpertyp her, wenn du den jetzt neben die Brecher auf der 5 setzt, da gibt er halt schon ein bisschen was ab. Der ist ja auch eigentlich so vom, das ist ja auch eine seiner Stärken, dass er halt so ein ziemlich geiles Perimeter-Game eigentlich hat und auch einen Perimeter-Körper hat. Und da geben sie schon defensiv einfach extrem viel ab, wenn Gobert dann nicht drauf ist. Und das ist so, was die Teamkonstruktion angeht, halt, glaube ich, ein ähnlich großes Problem wie, dass der Fit vorne nicht so ganz ideal ist.
Ja, also mit sich, ja klar, also weil du so geben sie halt ihren großen Vorteil, haben sie im Endeffekt aufgegeben. Oder was heißt aufgegeben? Oder der ist nicht mehr ganz so groß, sagen wir es mal so. Und dadurch, der lässt sich das, was vorne auch schon kompliziert war, jetzt weiterhin kompliziert ist, lässt sich halt nicht so gut ausgleichen. Und das ist halt die Frage. Es ist halt die Frage, ob sie es irgendwie, also ich fand jetzt das Lakers-Spiel war defensiv schon wieder extrem gut. Ich meine, was du bei Reed halt hast, also er ist 2,6 Meter groß, ist damit halt eben, geht jetzt nicht Richtung 7-Footer, aber es ist halt so, sein Energielevel ist halt einfach relativ hoch. Also, und das halt als Defender, das ist schon sehr wichtig. Und man hat es ja in den Playoffs auch gesehen, verbunden mit Towns war das sehr gut. Das ist halt die Frage, ob du Randall irgendwo kriegst du es in Randall rein oder aus Randall raus sozusagen? Steckt da irgendwo ein guter Defender oder funktioniert es halt einfach nicht? Und dann, ja.
Meine Tendenz ist in dem Fall, es funktioniert wohl nicht, weil er jetzt einfach schon 30 ist.
Ja,
es wäre komisch, wenn jetzt noch der Turnaround wirklich möglich wäre.
Mhm.
Ich meine, es gibt ja andere Spieler, die spät in ihrer Karriere einen Kontext gefunden haben, wo es dann funktioniert. Also beispielsweise auch so ein Power Forward, der ein etwas eigenes Spiel hatte. Zach Randolph hat in Memphis ja irgendwann in einem Team gespielt, was defensiv sehr gut war und ist also hat da zumindest irgendwie Rebounds geholt und hat irgendwie seinen Beitrag geleistet. Der war dann natürlich auch, also neben ihm waren dann unter anderem Junger Conley und Tony Allen und Marc Gasol, der wahrscheinlich beste Defensivcenter, den es ein paar Jahre lang gab, der auch mal Defensive Player of the Year geworden ist. Also das war schon auch ein spezielles Konstrukt. Gleichzeitig hat Minnesota nominell ja auch jetzt immer noch ein spezielles Konstrukt, weil sie haben einen viermaligen Defensive Player of the Year. Sie haben McDaniels, der mal aufhören sollte, immer zu faulen, aber das kriegen wir aus dem wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Wir haben Edwards, von dem wir alle sagen, das ist der beste Two-Way-Star der Liga, was Blödsinn ist, aber du weißt, wie es ist. Der hat ja auch ein durchaus hohes defensives Ceiling.
Ja.
Sie bringen dann von der Bank immer noch jemanden wie Nickeil Alexander-Walker. Also an sich ist das ja schon auch ein relativ spezielles Defensivumfeld.
Ja.
Aber vielleicht ist es nicht, also immer noch nicht so, um Randall dann da drin richtig gut aussehen zu lassen. Weiß auch nicht. Vielleicht ist auch am Ende die Lösung, dass man Reed zum Starting Power Forward macht und
möglich
Randall wegschickt. Aber das ist eigentlich ja auch nicht ideal, weil das offensive Ceiling des Teams dadurch halt jetzt auch nicht passiv irgendwie ansteigen würde, glaube ich.
Ja, das stimmt. Halt
nur noch einen, der sich selber Würfe kreieren kann.
Ich meine, ja, stimmt. Ich meine, das Ding ist ja, neben Gobert geht es ja auch mit Randall halbwegs defensiv. Also, ne, das ist ja, es ist nur mit Reed neben Gobert ist es halt besser. Defensiv. Deutlich besser nochmal. Also das, kannst du Randall einfach wieder weg? Also von der NBA sind schon viele Dinge passiert, also aus NBA-Sicht kannst du es auf jeden Fall.
Es ja, halt, man soll es auch nach 20 Spielen nicht aufgeben, halt, finde ich. Es ist halt genau, plötzlich ist halt irgendwie so manche, ich glaube, wenn man vorher schon so ein bisschen gezweifelt hat und sich dann über die 20 Spiele einige dieser Zweifel zu bestätigen scheint, dann ist man, glaube ich, auch eher an dem Punkt, dass man sagt, boah, hab ich's doch gesagt, das kann ja gar nicht funktionieren.
Da muss man sich mal wieder ein bisschen einfangen. Es sind halt erst 20 Spiele und wir haben, wenn die Vergangenheit eins lehrt, ist, dass die Saison sehr, sehr viele unterschiedliche Geschichten erzählt, auch bei einzelnen Teams sehr, sehr viele.
Von Jalen Green.
Ja. Eben. Und deshalb, ja, für den Moment sieht es nicht optimal aus. Das haben die letzten beiden haben sie jetzt gewonnen, also sieht schon wieder ein bisschen besser aus, aber gerade halt ausgeglichene Bilanz und nicht mal Play-In. Mal gucken, was die Zukunft so bringt, die nahe Zukunft. Vielleicht haben sie auch ein bisschen nach Dallas, weil die Mavs hatten ja auch mal eine Phase, in der sie vier Spiele in Folge verloren hatten. Und seither rollt der Maverick wieder. Seither läuft die Geschichte.
Ich glaube, der Trick wäre, wenn sie jetzt einfach Anthony Edwards verletzen für ein paar Spiele, damit sich das Team finden kann ohne ihn.
Oder, ich überlege gerade, welcher, aber die Rollenspieler sind ja alle mehr oder weniger fit. Weil ein Problem war ja auch, dass PJ Washington fünf Spiele ausgefallen ist und der sehr, sehr wichtig ist. Und ja, es ist 8 der letzten 10 gewonnen, 7 der letzten 8 gewonnen. Luca ist jetzt zurückgekehrt gegen Portland zuletzt. Aber sie haben es halt, sie haben das Schiff auf Kurs gehalten, beziehungsweise wieder auf Kurs gebracht. Und ich meine, das Ding war, ich fand es ganz interessant, weil sie waren ja schon rund um diese Niederlagenserie, waren sie das Team, das eigentlich so laut Killing the Glass aufgrund ihres Efficiency Differentials eigentlich 30 Mehrheiten haben müssen, als sie dann am Ende hatten. Klar, es ist irgendwie Statistik. Aber es war so quasi, es war eigentlich besser als das, was am Ende irgendwie rauskam. Und kam natürlich auch noch dazu, zumindest statistisch, es kam halt auch dazu, dass Luca sich langsam in die Saison gespielt hat. Klay Thompson kam dazu, der noch sich an die neue Offense in Dallas einfach gewöhnen muss, glaube ich. Also das ist halt auch, seine Dreier trifft, aber der natürlich schon anders eingesetzt wird in Dallas, als es jetzt in Golden State war. Also, weil Dallas einfach jetzt weniger drauf aus ist, Chaos zu stiften und wir rennen alle rum und bis irgendjemand uns greenen und machen dies und Relocation und hier und da, sondern es ist halt eher so, okay, so zumindest mein Eindruck, wir besetzen Positionen und geben Luca oder Kyrie klare Outs und da ist halt wichtig. Und das heißt, es war auch eine Statistik, die ich mal rausgesucht habe, ist schon ein bisschen her, NBA.com, dass Clay in dieser Saison, zu dem Zeitpunkt kam er nach 13,5% seiner Abschlüsse ging ein Screen voraus. In Golden State waren es noch 33,1%. Und das sind halt irgendwie so Sachen, auch wenn es einer der besten Shooter aller Zeiten ist, aber der hat halt Zeit seiner Karriere einen Sieg gespielt und dann kommt er zu einem neuen Team und muss sich da dann wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen anpassen. Jetzt momentan ist er auch verletzt, hat was am Fuß. Aber war natürlich dann auch, glaube ich, das Ding, dass in der Phase, also dann Clay hat trotzdem das Feld breit gemacht, sie verteidigen ihn ja trotzdem, du lässt ihn ja trotzdem nicht offen stehen, hat trotzdem irgendwie Räume geschaffen. Aber dadurch, dass es halt die Offense da nicht ganz so explodieren konnte, war das defensive Ding auch ein bisschen schwieriger. Und dann war Washington noch mit der wichtigsten Defender neben Lively oder dann auch Gafford, je nachdem, wer drauf ist, war halt dann auch nicht dabei. Und das hat es dann so ein bisschen erschwert. Und plus Luca war nicht übermenschlich. Und dann war es so ein bisschen. Und jetzt, in letzter Zeit, lief die Geschichte.
Es ist auch einfach damals schon ein bisschen viel, glaube ich, unberechtigte Panik entstanden.
Ja, genau.
Also diese 4 Niederlagen in Folge, die waren alle mit 3 Punkten Unterschied oder weniger. Was auch diese krasse Differenz bei den Expected Wins, die du angesprochen hast, erklärt. Wenn halt die Niederlagen alle so ultra knapp sind und du ansonsten aber ein paar Blowouts holst, dann geht halt diese Schere weit auseinander und dann siehst du, schlechter aus von der Bilanz her, als du eigentlich bist. Und ich glaube, das war bei den Mavs so. Und mittlerweile hat sich dieses Bild ein bisschen korrigiert, wobei sie ja immer noch, ich glaube, sie sind jetzt Fünfter. Für mich haben sie schon eigentlich einen ganz guten Case, das zweitbeste Team im Westen zu sein. Und ich finde, dass es spricht sogar einiges dafür, dass sie besser sind als letztes Jahr. Weil sie, glaube ich, auf mehr Schultern aufgeteilt sind. Ich meine, dafür war jetzt dieser Stretch ohne Luca auch ganz gut, um das zu verdeutlichen. Und also, um ehrlich zu sein, weil du über Clay gesprochen hast, irgendwie, wenn ich im Moment die Mavs sehe, und also auch wenn er dabei ist, er ist jetzt für mich nicht der, ist jetzt gar nicht unbedingt die Geschichte. Also, ich find, also natürlich hilft es schon, so jemanden zu haben, auf jeden Fall, aber ich habe jetzt die letzten Tage auch so ein bisschen überlegt, wer ist eigentlich der drittbeste Spieler der Mavs? Und mir sind mehrere unterschiedliche Antworten eingefallen. Ich denke, also oft, oder vielleicht ist es in der Regel wegen den Two-Way-Fähigkeiten PJ Washington, weil er halt, glaube ich, schon was bietet, was sonst nicht da ist. Aber der klar wichtigste Verteidiger ist für mich Lively, der auch natürlich irgendwie so eine gewisse Upside mitbringt. Daniel Gafford trifft alles am Korb. Ich würde ihn jetzt trotzdem nicht als den drittbesten Spieler bezeichnen, aber er ist schon auch jemand,
seine Rolle ist halt sehr wichtig.
Genau. So als von den beiden Bigs, er steht mehr für die Offense, finde ich, und Lively steht mehr für die Defense, aber dass man beide hat, ist auf jeden Fall natürlich auch ziemlich wertvoll. Najee Marshall war jetzt phasenweise richtig stark.
Ja, obwohl der Dreier nicht fällt, ne? Also
Ja, genau, aber so also hat dann irgendwie in anderen Wegen übernommen und auch Quentin Grimes kommt ja langsam, also beziehungsweise war jetzt phasenweise richtig stark und es ist nicht so wie im letzten Jahr oder generell meistens über die letzten Jahre, dass halt Spiele, in denen Doncic nicht dabei war, man halt schon so ein bisschen, also oft so ein bisschen gucken musste, obwohl sie ja immer auch einen guten zweiten Star hatten, also auch wenn man Jalen Brunson damals wahrscheinlich noch ein bisschen oder ziemlich sicher noch ein bisschen unterbewertet hat, aber der konnte ja auch schon was übernehmen und jetzt hat man mit Kyrie Irving noch eine bessere Version davon. Kyrie auch grundsätzlich, der eine überragende Saison bisher spielt. Aber also es wirkt für mich halt alles so ein bisschen ausbalancierter und man muss jetzt ein bisschen gucken, ob so die Werte halten, wie es jetzt gerade ist, aber im Moment gibt's drei Teams, die Top-10-Werte bei Offense und Defense haben. Boston und OKC hätte man da, glaube ich, erwartet. Das dritte ist halt Dallas. Und das ist ein gutes Zeichen. Selbst wenn man da sagen kann, also vielleicht sind sie so, was Shooting-Luck angeht, ein bisschen, vielleicht wird da ein bisschen was beschönigt, weil also Teams im Moment nur 35% von draußen gegen sie treffen. Das ist halt sehr schlecht. Das muss nicht unter ihrer Kontrolle liegen, aber dass sie die drittwenigsten Dreier nur erlauben, das wiederum ist, also da tragen sie sicherlich zu bei. Und ich finde jetzt auch, also gerade über den Stretch, der letzten Spiele wirkte die Defense auch besser. Also, und dann spricht das eigentlich dafür, dass sie vielleicht doch einfach sehr direkt an die Saison, die sie letztes Jahr hatten, anknüpfen können.
Es wirkt so auf jeden Fall gerade. Also ich hab irgendwie auch den Eindruck, dass sie halt irgendwie auch mittlerweile schon mehr wissen, was sie machen wollen und halt auch, also wie du sagst, also dieses Ding, das ist auf unterschiedliche Schultern verteilt. Und dann hast du teilweise noch Hardy, der irgendwie reinkommt, der hat noch diese Slasher-Komponente mit reinbringt. Phasenweise läuft mal Dinwiddie kurz heiß. Also sie haben da auch, aber die ich finde diese Konstanz auch mit der Marshall abliefert, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also ich habe schon gedacht, dass er ein wichtiger Rotationsspieler ist, aber dass er halt einfach attackiert hat, irgendwie permanent im Endeffekt, wenn offensiv. Und es fällt wirklich gar nicht so ins Gewicht, dass er keine 30% von draußen trifft. Wenn, also natürlich wäre es natürlich noch besser, wenn er in den mittleren 30ern träfe, aber grundsätzlich, er hat trotzdem halt so einen großen Impact irgendwie auch trotzdem auf das Team und auf das Spiel, dass das alles sehr, sehr gut aussieht. Ich denke auch, und die Art und Weise, wie Kyrie momentan spielt, finde ich schon. Also diese Effizienz ist halt Wahnsinn. Also da, das selbst jetzt gegen Atlanta, als am Anfang ja gar nicht lief, er musste ja auch gegen den Great Barrier Thief ran, größtenteils, aber es ist halt einfach im vierten Viertel ist er mal ganz kurz eskaliert und hat das Spiel halt sozusagen gewonnen. Also dann hat er halt, und was ich bei Kyrie auch immer krass finde, wenn er den Touch hat, und den hat er dieses Jahr so regelmäßig, ist halt einfach alles Swish.
Ja.
Das ist halt nicht irgendwie, der rutscht irgendwie durch oder so, es ist alles so butterweich, schön rein und gut. Also es ist schon diesem Kyrie macht es wieder wahnsinnig viel Spaß zuzuschauen. Er ist ja sowieso, also für mich einer der spielerisch, finde ich, ist er für mich einer der mit der größten Ästhetik, aber das, also jetzt dieses Jahr ist schon Wahnsinn.
Ja, also ich glaube, da könnte man ihn wahrscheinlich auf Platz 1 oder mindestens aufs Treppchen setzen, was das angeht. Also auch seit Jahren. Es macht halt einfach tierisch Bock, den spielen zu sehen. Manchmal muss man sich daran erinnern, dass man andere Sachen ja auch ausblenden kann oder einfach zugucken kann und dann macht's Bock. Und ich meine auch, seitdem er in Dallas ist, tritt er ja auch einfach positiv und als Leader auf. Und das kann und muss man dann auf jeden Fall auch anerkennen. Aber man stelle sich vor, Doncic würde jetzt auch noch sein normales Level erreichen, was man so über die letzten Jahre gesehen hat, weil also bei dem ist ja in Sachen Effizienz bisher echt noch viel liegen geblieben, aber wenn der halt auf das Level vom letzten Jahr kommt, dann reden wir halt wahrscheinlich auch nicht über die viertbeste Offense der Liga, sondern vielleicht über die beste. Also wenn Kyrie sich das so beibehalten kann, ne?
Also zumal Kyrie auch also ohne Doncic teilweise Offball spielt. Also weißt du, es ist ja gar nicht so. Kyrie hat halt jetzt die Offense übernommen und deswegen liegt das jetzt irgendwie, sondern es ist halt schon, also so die Rolle ist die Rolle, so ungefähr.
Ja. Er hat ja auch einfach also ein sehr, sehr, sehr gutes Off-Ball-Game. Deswegen macht das ja auch Sinn. Ja, und also ich bin echt mal gespannt, wie sich so die Rotation gerade so auf dem Flügel über die Saison noch weiter entwickelt. Also ob man, also gerade was so die Rolle von Clay angeht, ob die eher größer wird, ob die eher kleiner wird, ob sich auch so seine Effizienz noch auf einem höheren Level wieder stabilisiert, weil, also abgesehen davon, dass der Dreier nicht so toll fällt für seine Verhältnisse, mit knapp 37% trifft er ja auch, also aus dem Zweierbereich sehr wenig. Und da wirkt er, finde ich, auch manchmal noch eher verloren als draußen. Und das ist, glaube ich, schon was man noch besser integrieren kann und vielleicht auch muss. Aber was man halt jetzt echt einfach schon gesehen hat, sie sind nicht davon abhängig, dass Clay ihnen da irgendwie offensiv die Kohlen aus dem Feuer holt.
Also, das stimmt.
Oder dass er da die verlässliche Option ist, weil also mit Marshall, mit Grimes, vor allem teilweise dann auch mit Hardy oder so, hast du halt einfach echt mehr Optionen, tiefen Kader und ja, meiner Meinung nach echt einen ziemlich guten Kader, der offensiv wirklich sogar noch ein bisschen besser sein könnte als das, was wir bisher gesehen haben. Ich finde es sehr interessant, dass sie diese Saison nur Platz 24 bei der Dreierrate belegen. Also da waren sie über die letzten Jahre eigentlich immer ziemlich weit oben. Jetzt nehmen sie viel mehr aus der Mitteldistanz, bisschen mehr am Ring. Also schon irgendwie so ein bisschen interessante Verlagerung. Spricht, glaube ich, auch ein bisschen dafür, dass Kyrie es im Moment sehr fühlt und halt, also der scored halt auch sehr gerne aus der Mitteldistanz. Aber es wirkt halt für mich im Moment wie ein sehr, sehr runder Mix. Also das ist schon echt ein ziemlich starkes Team, was potenziell besser ist als letztes Jahr.
Absolut. Bin gespannt, wie weit es gehen kann, auf jeden Fall, dann Richtung Playoffs und jetzt, wie Luca so den sozusagen zweiten Stint jetzt in Angriff nimmt, ob er da wirklich halt so aus diesem Slump, den er ja gern mal hat, auch zu Saisonbeginn, ob er da rauskommt und dann...
Ja, und ob er halt einfach auch konditionell besser aussieht, weil das ist halt immer das Frustrierende, was ja auch oft dazu beiträgt, dass dann der Saisonstart nicht so dynamisch ist, wie er sein könnte. Ja. Aber naja, also gegen Portland sah er jetzt ja wieder,
ganz gut
direkt ziemlich gut aus, aus wie Luca. Wenn das jetzt so weitergeht, dann kann ich mir vorstellen, dass sie relativ bald auch dann irgendwie Zweiter im Westen sind oder so.
Ja, ich auch. Gut. Dann haben wir die drei Teams, die uns interessieren, fürs erste Mal durch, würde ich sagen. Oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Nö, gerade nicht mehr.
Dann bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank. Solltet ihr Lust haben, öfter dabei zu sein, weil es das erste Mal war, könnt ihr uns gerne abonnieren. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Ihr könnt uns folgen auf X, ihr könnt uns folgen auf Instagram und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit.
AE.
Richtig. Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Und andererseits gibt es genau dafür, für diejenigen, gibt es dann extra Content. Und diese Woche, Freunde, ne, winkt noch was Großes. Der Sehtest ist zurück. Wir schauen uns Isaiah Hartenstein mal genauer an, nachdem er jetzt in OKC unterwegs ist und in OKC auch ganz gut performt eigentlich bis jetzt, finde ich. Und wenn ihr Lust habt, Freitag ist es soweit. Hört mal rein, schaut vorbei. Und jetzt ist NBA Cup. Ich drücke ein bisschen den Pistons die Daumen, dass sie es schaffen in den K.O.-Phase. Ich finde es ja schon ein bisschen geil
eigentlich. Ich finde es auch albern, dass sie mit einer 3-0-Bilanz nicht sowieso schon qualifiziert sind. Sind, ne?
Ja, ja. Es ist halt, weil der Osten halt so brutal stark und breit aufgestellt ist.
Das ist halt einfach, weißt du, das Ding, ja.
Das ist die Schwierigkeit. Im Westen werden sie natürlich schon durch.
Das sagen sie alle seit Jahren. Der Osten ist einfach zu gut geworden.
Der ist zu tief und zu gut. Ja. Aber so zerbröselt der Keks nochmal. Wir gucken mal, ne? Morgen sind wir schlauer. Come on, Detroit Basketball. Und dann würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und dann bis Freitag vielleicht, hoffentlich. Eingehauen.